Herzlich willkommen zu einem neuen Video oder auch Podcast-Folge von Eichhorn Coaching. Und wie ihr kennen könnt, starten wir mit einem neuen Format, und zwar der Trader- und Investorenkonferenz. Die Idee dahinter ist, dass man ja 4, 5 Coaches oder Experten aus der Branche zusammenfindet, einfach per Zoom-Call wie jetzt, und wir über bestimmte Themen oder die aktuellen Märkte einfach diskutieren, und ihr könnt uns dabei einfach zuhören. Das soll ja wirklich so ein bisschen podcastmäßig sein, was ja auch als Podcast erscheint. Und schauen wir mal einfach, wie es wird. Das ist jetzt die erste Folge. Und egal, wer heute was sagt, es ist immer unsere private Meinung und stellt keine Handelsempfehlungen dar oder Steuerberatung. Das gilt für alle. Und Risikohinweis findet ihr auch bei uns unten in der Infobox. Ich mache ganz kurz eine Vorstellungsrunde. Ich glaube, die meisten sind ja bekannt. Louis, wie soll ich ihn vorstellen? Experte für Dividende, REITs, auch Optionen. Habe ich das so richtig gesagt?
Alles, was Cashflow abwirft und an der Börse notiert ist, ich denke, die Kombination drückt das ganz gut aus.
Perfekt. Dann Frank Konefka, ich glaube, kennt auch jeder von dem Kanal hier, Steuerberater, Experte auch für Trading-Produkte, Trading GmbHs und Co. Und Andreas Weiß, Geschäftsführer von CapTrader, also auch von der Broker-Seite. Starten wir mit dem ersten Thema. S&P 500 am oder nahe Allzeithoch, also wir nehmen die Folge jetzt am 12.03. auf, sofern es nicht morgen und übermorgen ein Crash passiert, sind wir nahe im Allzeithoch. Ich werfe mal den Ball zu Louis. Louis, wie gehst du in der aktuellen Situation mit deinem Aktieninvestment um?
Wie immer ganz streng regelbasiert. Das gilt übrigens, genau in demselben Maße, jetzt wollte ich schon sagen, noch stärker, aber das geht ja gar nicht, für Optionsstrategien. Das ist natürlich jetzt auch immer wieder ein Thema, mit dem mich meine Leser, Hörer, Zuschauer konfrontieren, die dann fragen, naja, jetzt sind wir bei neuen Allzeithochs, sind da nicht die Strategien, die beispielsweise natürlich davon profitieren, dass so ein Index steigt. Ich handle ja sehr viel den SPX und auch den SPY, also den größten ETF auf den S&P 500. Via Optionen, via Stillhaltergeschäfte, ist das nicht langsam ein bisschen ausgereizt? Wird die Fallhöhe nicht langsam groß? Das heißt, hier schleicht sich dann teilweise so ein bisschen die Angst ein, dass es eben Rückschläge geben könnte, die natürlich dann das, was man an Ertrag generiert hat über letzte Zeit, dann wieder in sich zusammenfällt. Das ist so der eine Punkt. Hier muss ich natürlich sagen, bringt ja nichts, seine Regeln nach Bauchgefühl zu ändern, sondern die sind eben nun mal da, weil sie erprobt sind. Idealerweise ein robustes Strategiewerk, was sich eben über lange Zeit bewährt hat. Und dann gilt es einfach, wie Odysseus sich hier Wachs oder der Mannschaft Wachs in die Ohren zu gießen und dann einfach durchzusegeln. Auch bei schöner See natürlich. Und auch nicht ins Gegenteil zu kippen. Das heißt jetzt nicht, die Risiken zu erhöhen, weil es jetzt so gute Zeit oder weil die Zeit so gut gelaufen ist. Ich denke mal, die anderen auch in der Runde, die Optionen handeln, gerade jetzt so November, Dezember, Januar waren ja ausnehmend gute Monate für Stillhalter. Ja, im Aktienbereich muss man natürlich sagen, hier ist das Bild ein bisschen getrennt, weil auf der einen Seite habe ich natürlich Höchstkurse im S&P 500, auf der anderen Seite werden die ja nicht getragen von der breiten Masse des Aktienmarktes, sondern eben von den bekannten 7 oder wie hoch man die Zahl auch definieren mag. Klassischerweise die ganzen Dividendenwerte, die hinken da natürlich hinterher. Das heißt, dieses Luxusproblem, extrem hohe Bewertungen, habe ich da nicht oder haben allgemein wahrscheinlich die Dividendenjäger dann nicht, haben natürlich dann auch nicht diese spektakulären Kurssteigerungen. Ne? Das ist natürlich auch klar. Und vor dem Hintergrund, ich sehe das recht entspannt. Und der andere Punkt ist ja, der S&P 500 und andere Indizes, die legen ja regelmäßig neue Spitzenstände hin. Ich glaube, mindestens mal jedes zweite Jahr ist ja völlig üblich, dass wir dort mehrere, in der Regel auch mehrere neue Höchststände sehen bei den marktbreiten Indizes. Wir kommen ja jetzt, muss man ja auch sagen, aus einem relativ in Anführungsstrichen langen Tal der Tränen. Wir hatten ja 2022 ein ganz, ganz schlechtes Jahr, 23 Jahre die Erholung und jetzt erst Anfang 24, wo wir wieder neue Spitzenstände sehen. Also das ist ja jetzt auch per se erstmal nichts Außergewöhnliches.
Ja, also kann ich eigentlich auch genauso unterschreiben. Muss halt, also wir fahren das auch weiterhin, unsere Stillschalterstrategien. Man muss aber natürlich irgendwann, ist ja klar, dass der WIX auch von 14 auf 40, 50, 60 ansteigen wird. Und da muss man einfach sein Risikomanagement und Positionsgröße im Griff haben. Da kommt mir gerade auch noch ein Ereignis. Also irgendwann wird er auch wieder vielleicht so ein 2,18. Ich weiß nicht, wer es noch alles im Kopf hat. 5. oder 6. Februar 2018. Also ich weiß, dass Frank und Andreas das auf jeden Fall im Kopf haben. Frank, kannst ja kurz was zu dem Event sagen, was ich auch gemeint habe, weil ja auch die Gefahr auf jeden Fall besteht, dass irgendwann mal die Vola, das wird ja so passieren, wieder explodiert von deinen Kunden, Mandanten, ist glaube ich so das richtige Wort. Kannst du auch ein paar Erfahrungsberichte mal sagen, was da so abging?
Ja, ich erlebe die ganze Bandbreite bei meinen Mandanten, also sowohl positiv als auch negativ. Und das, was Luis eben gesagt hat, dass die Disziplin, er handelt es halt einfach durch. Das sind bei mir die Mandanten, die auch auf lange Sicht, muss ich dazu sagen, am erfolgreichsten sind. Sicherlich gibt es immer welche, die, ja, unvorstellbar gute Ergebnisse, weil die Marktgegebenheit halt gerade so ist, erreichen können. Aber oft sehe ich dann, wie gewonnen, so zerronnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Wohler-Explosion beim ja, Erdgas denke, ja, das waren Leute, die auch lange Zeit gut gehandelt haben und auf einmal, ich sage jetzt mal, Haus und Hof verloren haben oder im schlimmsten Fall das Konto platt gemacht haben. Da gibt es eigentlich ganz viele Ereignisse, an die ich jetzt so denke, also negativer Ölpreis oder auch der Corona-Crash. Also sowohl bei Aktien als auch bei den Rohstoffen gibt es halt immer mal starke und schnelle Bewegung. Und ich denke, wer das Risiko nicht im Griff hat, also wer sich dann ein bisschen ja, zu stark positioniert hat, kommt in solchen Situationen in große Bedrängnis. Jetzt können wir mal den Ball an Andreas spielen. Ich denke mal, das seht ihr ja als erstes, wenn die Konten dann Probleme bekommen, durch Margin Calls zum Beispiel.
Ja, natürlich sehen wir das, aber zum Glück ist das eher selten der Fall, ne? Weil unsere Kunden schon auch die Tools in der Trader Workstation nutzen, dass die auch, ich sag mal, das Risiko Money Management beherrschen oder auch Positionsgrößenbestimmungen. Das sind ja alles, ich sag mal, das A und O, ne? Um überhaupt erfolgreich an der Börse zu sein. Und natürlich gibt es natürlich auch immer Einzelfälle, wo jemand jetzt mit High Risk unterwegs ist und das vielleicht auch bewusst eingeht, dieses Risiko. Ja, aber dann braucht man sich nachher auch nicht wundern, wenn es halt mal schief geht, ne?
Genau.
Andi, merkst du eigentlich gerade irgendwas? Habt ihr gerade irgendwie wie so eine E-Funktion, was Kundennachfragen sind? Ich weiß, ihr habt natürlich steigende Kundenanzahl, aber ist jetzt irgendwo, du sagst, wo, das ist gerade ein Hype oder?
E-Funktion, du meinst also einen exponentiellen Anstieg
Genau.
an Neukunden, ne? Also wir merken schon gerade eine erhöhte Nachfrage, ne? Ja, exponentiell würde ich das jetzt eher, müsste man einen langen Zeitraum sehen. Da war Corona natürlich auch ein starkes, starke Nachfrage, aber ja weltweit bei allen Online-Brokern. Ja, aktuell, wir haben sehr, sehr viele Neukunden zu verzeichnen momentan. Ja. Ein
Aber
Hype,
sie
weiß ich nicht, ob das jetzt wieder ein Hype ist. Bitcoin ist natürlich jetzt auch wieder sehr gefragt, natürlich auch, ne? Und auch die neuen Produkte oder ETFs auf Bitcoin. Ja, generell will natürlich auch, ist immer dieses FOMO, sagt man ja Neudeutsch, ne? Die Angst, etwas zu verpassen, ist natürlich auch beim Aktienmarkt präsent, ne? Also wenn du jeden Tag liest, wie eine Nvidia steigt oder eine Supermicrocomputer, die einfach hier einen Rekord nach dem anderen an der Börse markieren, da will man natürlich dabei sein, ne? Und ich sag mal, wenn man selbst im Januar noch eingestiegen ist in eine Nvidia, ne? Oder einen Supermicrocomputer, da weiß ich nicht, wie viel Prozent man da jetzt schon trotzdem noch vorne ist. Ne? Also beim Allzeithoch oder bei einem Jahreshoch zu kaufen, ist jetzt auch nicht immer die schlechteste Strategie. Ne?
Ja, klar. Ja, aber es folgt auf dem Allzeithoch, ein Allzeithoch zu 99%. Also, ja.
Also
So,
solange die Bild-Zeitung noch nicht titelt auf
ja, genau.
ja,
Das stimmt,
jetzt
ja.
werden wir alle reich mit Kryptos und Chipherstellern. Ist eigentlich noch alles okay.
Wir haben ja auch schon ein paar Sachen gerade angesprochen. Ich würde es mal kurz der Reihe nachmachen. An Louis, Optionshändler in erster Linie. WIX ist niedrig. Nutzt du das irgendwie jetzt speziell als Hedging? Also mit VIX-Optionen, was natürlich auch, kannst ja mit S&P 500 indirekt auch nutzen, einen niedrigen VIX-Stand, aber nutzt du das irgendwie gerade aktuell?
Tatsächlich immer. Also ich hedge mein Optionsdepot immer mit VIX Calls und mit Backspreads. Da sind wir natürlich wieder bei dem 20 bzw. für verheiratete 40K-Thema. Da kann der Frank nachher natürlich noch ein bisschen was dazu erzählen. Die neuen Entwicklungen gab ja auch ein, was letztes Jahr, Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres, dieses Urteil vom also Gericht in Rheinland-Pfalz, glaube ich, ne, zum
Schluss, aber kann ich ja nachher was dazu
Schluss, genau,
erzählen.
ja, das genau, da will ich ja, um Gottes Willen, nichts vorwegnehmen. Ja, fällt natürlich in diesen Topf rein. Das ist auch mal so ein Thema, wo mich dann auch Leser dann ansprechen, ja, ja, die das nach Möglichkeit verhindern wollen, um da eben möglichst nichts angerechnet zu bekommen. Aber ich meine, wer die Risikovorsorge jetzt aus Steuergründen runterfährt, der hat meines Erachtens dann auch die Prioritäten falsch gesetzt und dann würde ich, wenn, dann lieber an anderen Stellen sparen oder durch Umgestaltung das Ganze so hinbiegen, dass ich dann trotzdem in den Topf reinpasse. Ne? Beispiel eben Stichwort Ehefrau, man muss ja nicht unbedingt gleich heiraten, man kann auch eine GmbH gründen, ja, geht ja auch. Ja, aber der Punkt ist eben der, ich glaube, ja, Frank und Andreas haben es ja auch beide gesagt, also man, Risikomanagement ist halt eben da das A und O und von daher ist das eben auch bei mir ein laufender Posten, hier Hedges zu fahren. Auf der einen Seite, wie gesagt, eben mit VIX Calls, auf der anderen Seite eben mit Backspreads, sodass ich immer ein schönes, dickes Polster habe, was aufgeht, wenn wirklich die Vola hochgeht oder wenn die Kurse in die Knie gehen.
Luis, kannst du kurz einen Backspread erklären für diejenigen, die es nicht genau wissen, also mit Strikes als Beispiel einfach?
Ja, also der Backspread ist im Prinzip ein Spread, aber ich schreibe dann eben nicht nur einen Long Put auf meinen Short Put oder ne, in Gänze zu meinem Short Put nicht nur einen Long Put, sondern eben zwei. Das heißt, und das Ganze so natürlich, dass ich eben ein Premium Plus noch habe. Das heißt, auf der einen Seite habe ich einen positiven Cashflow aus dem Verkauf eines Puts und aus dem Kauf zweier Puts, die natürlich einen niedrigeren Strike haben. Ich habe die Position damit, also auf jeden Fall, auf der einen Seite die Marge natürlich begrenzt. Das ist ja auch so ein Punkt, weswegen Spreads genutzt werden. Auf der anderen Seite habe ich ja aber im Prinzip zu viele Long Puts und diese zu vielen Long Puts, die kann ich durchaus auch stehen lassen und mir damit eben ein Polster aufbauen von Long Puts, die in der Regel einen relativ weiten Abstand haben zum aktuellen Kurs. Das heißt aber, wenn der Kurs dann tatsächlich in die Knie geht, dann gewinnen die relativ schnell relativ viel an Wert und dann habe ich da tatsächlich ein Auffangnetz. Das lässt sich natürlich recht schwer quantifizieren, aber mit diesen Backspreads ist es auf jeden Fall möglich, sich ein Stück weit abzusichern und ja, das ist eine Methode, die ich sehr gerne nutze.
Ja, also nur auf, also machst du das natürlich auf dem Aktienindex mit Puts, weil sonst müsstest du ja mit Calls auf dem VIX machen.
Ja, korrekt.
Ja,
Also
ja.
das mache ich bei den großen, mit den großen Indizes, genau, in der Regel auf den SPY, ja.
Okay. Frank, willst du gleich direkt was zum Steuerurteil sagen? Da war Frank, weiß es ja auch schon, da kann ich auch schon die Abonnenten ein bisschen anteasern und heiß machen. Da kommt bald ein anderes Interview mit einem Steueranwalt, aber das seht ihr dann auf dem Kanal.
Genau, also das ist eine super Einleitung. Also es geht um einen Beschluss des, ja, Finanzgericht Rheinland-Pfalz, was in diesem, also es ist ein Beschluss und kein Urteil, gibt es einen kleinen Unterschied, weil ich sehe ja ganz viele YouTube-Videos, ach, ihr könnt eure Trading GmbHs vergessen, braucht ihr nicht mehr, bald ist das unsägliche Gesetz, was ich selber wirklich ja, fachlich einfach falsch finde. Aber es ist halt ein geltendes Gesetz. Und in dem Beschluss wurde sich intensiv mit dem ganzen Thema aus verschiedensten Blickwinkeln beschäftigt, wo man auch, wenn man den Beschluss liest, merkt, hier wird versucht, die Sache zu verstehen und dann einfach in das, ich sag mal, normale Recht versuchen oder damit abzustimmen. Und dann kommt man oder sind die Finanzrichter zu dem Ergebnis gekommen, das kann so nicht sein, das geltende Recht. Das ist, ja, ich sage jetzt mal unfair. So, und haben dann diesen Beschluss gemacht. Jetzt geht das Ganze zum Bundesfinanzhof, zum höchsten deutschen Finanzgericht, was dann ja endgültig über diese Sache entscheiden muss. Und bislang ist dieser Beschluss nur für den vorliegenden Fall relevant. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, liebes Finanzamt, guckt mal, hier gibt es was. So möchte ich das auch. Natürlich macht man das, wenn man in der Situation ist, dass man einen Steuerbescheid bekommt, wo man von dieser Thematik 20.000 Verlustverrechnungsbeschränkungen betroffen ist. Natürlich legt man dagegen Einspruch ein, muss den dann auch begründen. Und da sind da in dem Beschluss sehr gute Argumente, aber es muss mir nicht helfen. Die Finanzverwaltung, das ist meine Erfahrung, geht in der Regel gar nicht drauf ein. Deswegen, du hast ja schon angesprochen, Interview mit einem Anwalt, deswegen arbeite ich mit einem Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Strafrecht aus Berlin zusammen, der dann diese Fälle auf einer juristischen Ebene klärt. Und leider ist diese juristische Ebene notwendig. Das heißt, wir müssen den Sprung vom Finanzamt zum Finanzgericht nehmen, damit vorläufiger Rechtsschutz gewährt wird. Also hier sind ganz gravierende Fälle, die sowohl ich habe, die auch viele Kollegen haben. Das Thema ist in ganz Deutschland mittlerweile präsent. Nicht nur, ich sage jetzt mal, bei meinem Finanzamt, sondern überall ist das Thema 20.000 beim Finanzamt angekommen und die ziehen das durch. Das bedeutet, wenn ich halt siebenstellige Gewinne habe und siebenstellige Verluste und ich nur 20.000 anrechnen kann von den Verlusten, gibt es einen Bescheid mit einer in der Regel sechsstelligen Steuerzahler oder teilweise auch siebenstellig. So, plus Vorauszahlung für den Folgezeitraum. Und wenn ich das nicht bezahle innerhalb der Frist, beziehungsweise Einspruch einlege, dann wird das Ganze vollstreckt. So, und das ist im Einzelfall wirklich gravierend, was da passieren kann, wenn man sich nicht wehrt.
Ja, also ich kriege es ja auch mit. Also A, finde ich eine Trading GmbH nur wegen der Verlustverrechnung zu gründen, also da muss man schon ein guter Händler sein. Also da muss man schon ganz pauschal mal mittlere fünfstellige Beträge machen. Also wenn jetzt den Verlustverrechnungstopf um 10.000 sprengen würde, da lohnt sich ja eine GmbH jetzt per se nicht. Gibt ja 1.000 andere Gründe. Und dann auch noch die, jetzt handle ich aufgrund des Urteils gegen die Verlustverrechnung. Das ist halt eine Wette, also die würde ich persönlich nicht eingehen.
Die Wette verliert man, weil ich glaube, die Finanzverwaltung, also die wendet ja nur geltendes Recht an. Dem mache ich gar keinen Vorwurf, den Finanzbeamten, weil die schauen in dasselbe Gesetz wie ich und da steht, du darfst nur Verluste bis zu 20.000 Euro verrechnen bei Ehegatten. Also wenn man ein Gemeinschaftsdepot hat oder wenn jeder Ehegatte ein eigenes Depot hat, hat jeder 20.000 oder halt beim Gemeinschaftsdepot 40.000. Aber wenn der Beamte das nicht anwendet, verstößt er auch gegen das Gesetz. Das macht er nicht. Ne? Also der wendet einfach nur geltendes Recht an. So, und man muss halt hoffen, dass das oberste deutsche Finanzgericht die Regierung auffordert, dieses Gesetz zu ändern. Oder wie es eine bestimmte Partei möchte, also unser Finanzminister, dem ist, glaube ich, sehr wohl bewusst, dass das, diese ganze Verlustverrechnungsthematik extrem bürokratisch ist, dass sie komplett unterschiedlich gehandhabt wird. Also manche Finanzbeamten kennen das Thema nicht, manche Trader kennen das nicht. Und deswegen, es gibt, ich sage mal, alle Fälle, die man sich vorstellen kann, und das kann ja auch nicht sein, dass derjenige, der ehrlich ist, der dumme ist auf Deutsch, und derjenige, der es halt nicht kennt oder bewusst nicht anwendet, Glück hat. So. Und unabhängig davon, auch die Finanzbeamten, das ist ja ein Thema, da wird man nicht großartig gelehrt. Oder das hat keine Priorität in der Ausbildung, das Thema Kapitaleinkünfte. Die sind da auch nicht in der Regel so fit. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, das ist einfach ein Fakt. Und der Finanzminister wollte aus dem Grund die ganze Verlustverrechnung Paragraph 20 Absatz 6 abschaffen, weil er sagt, ja, es kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe jetzt hier Verluste aus Aktien, Gewinn aus Dividenden, das geht auch nicht zu verrechnen. Aber er hat halt keine Mehrheit. Ne? Und dementsprechend ist es so aktuell.
Andreas, ihr seid völlig, völlig aus meiner Sicht irrational, dieses Gesetz. Ja, also wenn man sich das mal überlegt, Klar, man kann irgendwelche Gewinne, die man egal wo durch einen Kauf oder Verkauf gemacht hat, natürlich besteuern. Ist ja alles okay, aber wieso soll ich jetzt, wenn ich unterm Strich Verluste gemacht habe, ja, dann noch als zusätzliche Strafe, sage ich mal einfach dazu, Steuern zahlen? Ja, also das muss mir mal jemand versuchen, rational zu erklären.
Eine Ergänzung dazu. Andreas, hast natürlich absolut recht. Und ich habe mir dann das Urteil auch tatsächlich, oder nee, den Beschluss, Entschuldigung, war ja kein Urteil, den Beschluss, auch mal tatsächlich komplett durchgelesen. Aus Interesse ist jetzt natürlich nicht ganz vergnügungssteuerpflichtig, weil es ja wirklich sehr, sehr lang ist und man merkt halt richtig, dass sie richtig in die Tiefe gegangen sind und sich da Gedanken gemacht haben, um das wirklich zu durchdringen. Wobei ich ja auch mal vermute, dass so ein Richter ja auch nicht unbedingt der Experte für Termingeschäfte ist, ja. Und ich meine, der Tenor ist natürlich klar. Die sagen von der steuerrechtlichen Systematik her ist das natürlich absurd, diese Regelung, weil das Steuerrecht knüpft ja per se an die sogenannte Leistungsfähigkeit an. Und ich bin ja nicht Leistungsfähigkeit auf Basis von Buchgewinnen oder nicht absehbaren Verlusten, die ja dann, ja, also dann besteuere ich eine Größe, die gar nicht existiert. Aber eine Passage fand ich nämlich auch interessant bei all den technischen Aspekten, oder rechtlichen, juristischen Einwänden, die die gegen diese Regelung finden. Nämlich einen Punkt haben die natürlich auch erwähnt, wo sie sagen, das könnte ein Tor sein, dass diese Regelung bestehen bleibt. Und witzigerweise argumentieren die ja dann nicht mit dem Hauptaspekt des Steuerrechts, nämlich Einkünfte zu generieren für den Fiskus, sondern mit erzieherischen Nebenzwecken. Und da zitieren ja sogar, meine ich, einen Richter, der am Bundesfinanzhof tätig ist, also sinngemäß wird dann auch gesagt, naja, es gibt ja auch einen erzieherischen Auftrag im Prinzip, also eine Lenkungswirkung von Steuern. Das heißt, es wäre durchaus überlegen, ob so ein Verlustverrechnungstopf nicht doch zulässig ist, und zwar aus dem Hintergrund, dass man die Leute davon abhält, vor allem Privatanleger eben riskante Optionsgeschäfte zu machen. Klammer auf, dass natürlich dann eine Beschränkung der Long-Kosten ja das genaue Gegenteil ist, weil darüber sichere ich mich in der Regel ab, steht natürlich auf einem Blatt Papier, Klammer zu. Aber diese Begründung steht nun einmal da drin. Das heißt, der aufmerksame Leser kann dann auch durchaus darauf rekurrieren und dann sagen, naja, klar, steuersystematisch ist das Ganze absurd, aber aus der Fürsorgepflicht gegenüber dem Anleger, dem ahnungslosen Privatanleger, da haben sich ja schon viele ruiniert, ja, Stichwort hier Konto platt gemacht, ja, belassen wir das oder ziehen die Schraube da sogar noch mehr an, damit nicht noch mehr in die, ich nenne es einfach mal, Terminmarktfalle reintappen. Also die Gefahr sehe ich da, also eine Restgefahr zumindest sehe ich da auch noch. Aber Frank kann mich gern korrigieren, wenn ich das.
Aber das ist ja, sorry, nur ganz kurz. Das ist ja ein Widerspruch in sich natürlich, ne? Also da merkt man ja auch, dass da jetzt kein Experte am Werk war, der das irgendwie beschlossen hat. Wenn du gerade dich hedgst, ne, wie du schon gesagt hast, durch Long-Positionen und dadurch wirst du eigentlich unterm Strich bestraft, weil du eigentlich eher das Risiko rausnimmst, ne? Und mit wenig Risiko handelst. Oder auch wenn du jetzt viele kleine Gewinne machen möchtest an der Börse, also viele Trades, du kaufst, du verkaufst, also begrenzt deine Verluste immer auf 50 Euro oder was auch immer bei jedem Trade, wirst du aufgrund der Vielzahl des Tradings einfach nur schlechter gestellt als andere, die einfach vielleicht ein Einmalinvestment tätigen und das Risiko überhaupt nicht begrenzen. Ne? Also das muss man ja auch mal von der anderen Seite sehen, eigentlich. Ich finde es sehr schwierig.
Frank, rede ruhig weiter. Ich muss kurz bei mir abdunkeln, da ballert die Sonne so rein.
Ja, Luis, du hast das wunderbar ergänzt. Also dieser Beschluss ist natürlich keine Blaupause für den BFH. Und da gibt es immer ein Restrisiko, je nachdem, bei welchem Senat vielleicht das Thema dann verhandelt wird. Also ich sehe das auch, ja, es ist gut geschrieben, aber wir sind ja Richtung Ziel, aber wir sind da nicht durch die Zielgerade. Und ob wir da durchkommen oder ja, nicht, das wird sich zeigen. So, und wie Andreas eben gesagt hat, genau. Also, wenn man sich dieses Gesetz mal anschaut, wenn ich Long-Optionen, die mich schützen, die sind davon betroffen, die riskanten, ja, ich sage mal, Stillhaltergeschäfte eigentlich oder die sind nicht betroffen, dann Teilweise sind sie dann doch betroffen, wenn sie dann einem Barausgleich unterliegen. Optionsscheine, Zertifikate sind hoch wie wundert nicht betroffen. Also das ergibt so rein denklogisch wenig Sinn. Aber ja, ist halt aktuelle Rechtslage. Man kann sich ja dagegen, sage ich mal, na wehren ist jetzt das falsche Wort, das Ganze umgehen, indem ich eine GmbH gründe. Und dann bin ich als, aber das, was der Gesetzgeber ja wollte, die Privatanleger vor bösen Sachen schützen, das schafft er ja auch nicht. Also das ist für mich ein ganz politisch gewolltes und durchgezogenes Gesetz. Ja, wo, ich bin ja guter Dinge, die Juristen das Thema klären, aber es wird noch dauern.
Aber es gibt zu dem Aspekt im Prinzip einen analogen Fall, gebe ich auch nochmal zu bedenken, nämlich MiFID II. Als MiFID II 2018 eingeführt wurde, wurde das ja auch unter dem Banner des Anlegerschutzes, Privatanlegerschutzes eingeführt. Und damit wurde ja eingeschränkt die Möglichkeit, im Prinzip außereuropäische ETFs zu kaufen. War ja eine Folge davon. So, und das Interessante ist ja, das, was als Schutz verkauft wurde, führt ja dazu, dass ich jetzt bestimmte ETFs gar nicht kaufen kann, ja, und stattdessen eben auf die wesentlich riskanteren Einzelwerte ausweichen muss, wenn ich zum Beispiel bestimmte Märkte mit einem, die ich sonst mit einem außereuropäischen ETF abgedeckt hätte, ja, jetzt anderweitig abdecken muss. Das heißt also, auch hier wurde im Prinzip das vorgebliche Ziel pervertiert. Gut, das war natürlich, ich glaube sogar auf Wikipedia steht das ja mittlerweile drin, dass das auf Initiative der europäischen Fondswirtschaft geschehen ist oder veranlasst wurde. Das MiFID II-Regularium ja, liegt natürlich mittlerweile nahe, ja. Aber das ist halt auch so ein analoger Fall, wo der angebliche Schutz in den Vordergrund gestellt wurde, aber letztendlich genau das Gegenteil erreicht wurde.
Wie oft meinst du heutzutage?
Wir können ja kurz alle mal eine Einschätzung geben. Verlustverrechnung, bleibt die bestehen? Also wenn man mal ein paar Jahre voraus schaut, ich lehne mich mal aus Fenster und ich sage, sie bleibt bestehen. Frank?
Die Frage ist jetzt, welchen Zeitraum, also die nächsten paar Jahre auf jeden Fall, bin ich mir auch sicher.
Andi?
Gut, ich denke auch, dass das lange dauern wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Gesetz so bleiben kann oder wird, wie es aktuell verabschiedet wurde. Also da muss ganz klar nachgebessert werden.
Und Louis?
Mal die Gegenposition ein. Ich habe zwar eben ein bisschen Wasser in den Wein gegossen, aber à la longue, glaube ich, oder bin ich persönlich der Meinung, wird es, weil es wirklich so schlecht gemacht ist, gekippt werden.
Also ich sage euch, lehne mich aus dem Fenster des Bundesfinanzhofs. Oder Sie sagen, 20 ist ein bisschen wenig, wir machen 30 draus oder so. Also sowas wird am Ende, glaube ich, kommen. Ich sehe da eher pessimistisch. Aber ganz ehrlich, also natürlich schlecht für die Kleinanleger. Ist auch wieder die Großen betrifft es ja gar nicht. Ne? Man spuckt ja wirklich die Kleinanleger in die Suppe. Diejenigen, die jetzt irgendwie 5, 6, 7, 800.000 haben, gründen eine GmbH und fertig. Ja, sind halt wieder die Kleinanleger.
Eine ergänzende Frage an Frank in der Angelegenheit, weil ich das Thema halt auch habe. Die Leute fragen halt nach, wie ist das jetzt mit dem Ehepartner? Gilt das, also muss das ein Gemeinschaftsdepot sein oder gilt oder kann ich das auch so zusammenwerfen? Also, dass ich von 20 auf 40 komme?
Nein, also Gemeinschaftsdepot, also die 20.000 ist halt, ich sage jetzt mal pro Nase. Und ich kann jetzt nicht den Freibetrag von meiner Frau nehmen, wenn sie kein Depot hat. Beim Gemeinschaftsdepot, ja klar, wenn jeder ein Depot hat, jeder 20.000, aber nicht nur, weil ich verheiratet bin, den doppelten Betrag.
Jeder ein Depot hat 20.000. Es muss aber dasselbe Depot sein, damit ich auf 40.000 komme. Oder wie ist das zu verstehen?
Nee, ich muss dieselben Geschäfte machen. Also es lohnt jetzt nicht, was weiß ich, der Mann macht diese Termingeschäfte und die Frau kauft einfach nur Aktien und bekommt Dividenden. Dann hat sie ja keine Verluste aus Termingeschäften im Zweifel und kann die 20.000 Euro nicht nutzen.
Also wäre die Voraussetzung, dass sie mindestens ein Termingeschäft macht, oder?
Naja, die muss halt auf diese 20.000 kommen, um das auszunutzen. Na, oder halt ein Gemeinschaftsdepot von Biergarten.
Entweder macht jeder 20.000 oder zusammen 40, aber dann muss das Konto zusammenlaufen.
Genau.
Okay, so mal, ja, okay. Ja, okay.
Hm? Andi, da stellt sich bestimmt jetzt dem Zuschauer die Frage, wie kann ich bei CapTrader, wenn ich jetzt Maximilian Müller heißt. Wie kann ich das jetzt ändern, dass ich das Maximilian und Petra Müller, das Konto?
Ja, du musst ein neues Konto eröffnen, ne?
Okay.
Gemeinschaftskonto.
Aber interne Transfers ist ja. Oh,
Das kann man machen,
da kommt
ja.
wahrscheinlich direkt wieder die Schenkungssteuer, Frank.
Ja,
Ja.
aber unter Ehegatten gibt es ja sehr große Freibeträge im sechsstelligen Bereich, ne? So, und
Okay, schön. Haben wir jetzt, glaube ich, 15 Minuten über Steuern geredet. So, jetzt reden wir mal noch über ein paar Aktien, die aktuell durch die Decke gehen. Chip-Aktien. Ich glaube, einen großen Vertreter gibt es da mit NVDA. Ich vorweg, ich hatte einen Trade, der aber streng nach Regelwerk war, wo jetzt per Zufall NVDA, nicht per Zufall, aber mir war es egal gewesen, aber die war halt technisch gesehen weit oben. Da haben sie gekauft, ich habe sie schon lange wieder verkauft, sonst habe ich an dem Ding keinen Cent verdient. So, deswegen kann ich dazu gar nicht viel sagen. Ich gehe jetzt aber auch nicht mehr rein, das weiß ich. So, Luis, willst du mal direkt starten?
mich dir anschließen. Ich habe tatsächlich gar keine Berührungspunkte mit besagter Aktie. Kann dazu also jetzt auch nichts beisteuern.
Andreas, ihr habt wahrscheinlich mehrere Berührungspunkte.
Ja gut, also wie gesagt, ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen, ne? Auch klar, du hast am Anfang gesagt, das ist ja alles jetzt keine Anlageempfehlung oder irgendwas, ne? Das ist alles ja jetzt eine persönliche Meinung. Klar, wenn du jetzt versuchen willst, an der Börse erfolgreich zu sein oder Aktien handelst, dann musst du halt schauen, welche sind die Werte, die jetzt stark steigen und irgendwie halt auch versuchen, dabei zu sein. Natürlich mit einer klaren Strategie, weil die Werte natürlich auch volatil sind. Also Super Microcomputer ist ja da ein extremes Beispiel. Da gibt es ja schon mal 30% nach oben und am nächsten Tag wieder runter. Das heißt, klar, Risikomanagement steht an erster Stelle. Aber ich bin auch schon langfristig in Nvidia investiert. Also ich erinnere mich noch zurück an 2016, da war Nvidia schon die beste Aktie im Nasdaq mit 300% Performance. Und also man kriegt schon mit, gerade jetzt wir als Broker natürlich irgendwie, die sich täglich mit dem Thema auch beschäftigen, welche Werte gut laufen und welche nicht, ne? Aber auf der anderen Seite im Jahr 22 ist die Aktie auch, ich glaube, 70% gefallen vom Hoch bis zum Tief, ne? Also die Drawdowns, die es dann in solchen Werten gibt, muss man natürlich auch kennen, ne, oder im Hinterkopf haben, dass das Risiko natürlich da ist. Also wie mit jeder Aktie, die man kauft, ist es ein Risiko und bei Technologiewerten ist das Risiko natürlich durch die Volatilität noch deutlich höher.
Ja, also ich sage auch, also ich sage niemals, dass die Aktie jetzt fällt, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie auch mal wieder 50, 60, 70% korrigieren wird. Und da werde ich auch mal drüber ausgelacht. Das weiß ich nicht wann. 1000 Dollar, 2000, keine Ahnung. Aber wenn, also erfahrungsgemäß, wenn der Kurs halt senkrecht nach oben geht, dann geht es halt auch meistens in die gleiche Richtung nach unten. Und ich glaube, es ist selbst immer noch ein gutes Unternehmen und auch gut bewertet, selbst wenn sie mal bei 400 Dollar steht.
Ja, und man muss halt unterscheiden. Ich sag mal, jeder kennt diese Tannenbaumcharts, ne? Also es geht hoch und genauso schnell wieder runter. Ob es jetzt Werte sind, die einfach nur gehypt werden und nichts steckt dahinter, ja? Oder ob es halt ein Wert ist wie Nvidia, die auch wirklich Geld verdienen, ne? Und die jetzt wirklich, keine Ahnung, wie viel Gewinn auch schon machen. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber wo man nachlesen kann, dass das Business funktioniert, ja, dass neue Verträge mit anderen abgeschlossen wurde, keine Ahnung, beim Thema KI oder bei Chips für autonomes Fahren und keine Ahnung, überall ist Nvidia mit drin. Das ist halt ein Thema, was momentan gespielt wird und ja, wo alle Aktien in der Branche natürlich profitieren, ne? Und dann natürlich erst recht die Marktführer.
Ist ja auch immer das Problem, was macht man, wenn man die Aktien hat? Also, ist ja echt ein Problem, weil das Top triffst du eh nie, jetzt schon lange verkauft, dann hast du nicht den Ten-Bagger drin. Also, wie man es macht, machen wir das falsch. Ich sage auch immer meinen Kunden, ey, macht ein paar Puts drunter und fertig, also Long Puts in den steigenden Kursen
Ja,
hinein.
oder wenn du nicht weißt, was du machen sollst, kannst du auch Teilverkäufe tätigen, ne? Dann hast du zumindest sagst, ja, habe ich für die eine Hälfte hast du was richtig gemacht und für die andere Hälfte halt nicht, ne? Ja,
Ja, da kann
muss
man, finde
man
ich,
halt
auch
überlegen.
ganz gut die Spreads, also wer das jetzt auf Dauer gemacht hat, ne, ein Long, zwei Shorts drunter oder sowas putzt und die Shorts dann irgendwann zurückkaufen, das hätte natürlich gigantisch funktioniert. Da hätten wir jetzt auch schon ordentliche Portionen Netto-Long-Putz. Ich glaube, sowas ist die klügste Herangehensweise. Wenn ich privat verkaufe, Frank, was wird dann fällig?
Ja, 25%.
Ja,
Plus
28,
Boni.
ja. Genau,
Plus
also
gegebenenfalls Kirchensteuer.
da ist dann erstmal fast ein Drittel wieder weg. Das ist natürlich Mist. Okay, also in der Runde absolut keine Nvidia-Experten.
Ach da,
Bitcoin,
sorry, noch
ja.
ganz kurz vielleicht als Ergänzung, aber ich verkaufe lieber eine Aktie, wo ich einen schönen Gewinn gemacht habe und zahle die 28% Steuern, als dass ich jetzt sage, irgendwie, ich verkaufe nicht und gucke zu, wie sie wieder 70% fällt. Ne? Also das muss man ja auch, klar, jeder muss es für sich selbst entscheiden, aber ich weiß noch auch aus der Vergangenheit, im Jahr 2000, wo ich schon mit Aktien gehandelt habe oder so, da habe ich auch gedacht, ja, nee, ich kann jetzt auf gar keinen Fall die Werte verkaufen, sonst zahle ich ja Steuern oder wie auch immer. Ich muss jetzt drin bleiben, ja. Und da war es halt damals so, ein neuer Markt ist alles gestiegen und danach genauso schnell gefallen. Also natürlich ist das Thema Steuern wichtig, muss man auch berücksichtigen, aber die komplette Anlageentscheidung jetzt davon abhängig zu machen, ist dann natürlich auch schwierig, denke ich mal, ne?
Ja.
Telekom bei 103 Euro, ne?
Ja, genau.
Seinerzeit, ne? Das war ja.
Ja, es war schon eine spannende Zeit damals. Also ist ja
Ja, auf
wirklich
jeden
alles, was
Fall.
so ähnlich wie jetzt mit KI ein bisschen, war damals auch alles, was Dotcom im Namen hatte oder überhaupt irgendwas mit Internet zu tun hatte, ist ja damals gestiegen auch. Ne? Aber klar, waren auch Werte dabei, wo nichts dahinter steckte. Ne? Ja, gibt es genug Beispiele. Ne?
EMTV.
Ja, EMTV,
Zum
ne, war
Beispiel.
damals, die wollten sich an der Formel 1 beteiligen und alles, glaube ich. Ne? Ja.
Kann leider nicht mitreden. Ich glaube, da war ich 7.
Ja, hast was verpasst.
So, wir haben noch ein paar andere Werte, die am Allzeithoch oder am nahe Allzeithoch stehen. Bitcoin. Erstens mal, wer ist investiert? Ich bin investiert. Louis?
Die beiläufige experimentelle Position gehört jetzt nicht zu meinen Kerninvestments.
Frank hat schon den Kopf geschüttelt für den Podcast.
Das
Nein.
ist diese ganze Kryptowelt ist mir alles. Sage ich mal, technisch suspekt. Vielleicht bin ich dann ein bisschen auch schon zu alt. Nein, aber ich merke, dass immer mehr Mandanten, dass das eine Rolle spielt. Also nicht nur die Bitcoins, sondern was es ja auch alles noch dazu gibt, NFTs und ja, ganz viele andere Sachen. Ja, und ich denke auch, dass das Thema, vor dem kann man sich nicht verschließen, weil es auch in der Wirtschaft immer mehr kommt. Also ich sage jetzt mal, es macht keinen Sinn, den Kaffee mit 0,00, was weiß ich, Bitcoin zu bezahlen. Aber es werden ja teilweise Gehälter schon in Teilen von Bitcoins bezahlt. So. Aber als Investment, das ist mir alles zu volatil, zu undurchsichtig.
Ja, ganz kleine Korrektur, also über das Lightning-Netzwerk, also diese Schicht, die sie drüber gelegt haben, kann man selbst Kleinstbeträge wie 1 Cent mit Satoshis bezahlen, geht auch als Sofortüberweisung, also ist quasi sofort bei der Gegenseite da. Also da muss ich sagen, also rein technisch gesehen haben die sich schon eine ganze Menge einfallen lassen,
Ja.
um das wirklich konvertibel zu machen und gängig. Und wenn man sich mal so diese Bitcoiner-Communities anguckt, den traue ich da noch einiges zu, das so kompatibel zu machen, dass sie es auch in den Alltag dann durchaus noch weiter integrieren.
Andi, ich habe gleich noch ein paar Fragen zu dir, was Kryptowährungen und TWS angeht. Ich wollte kurz was sagen, und zwar, also,
Ich wollte nur,
ja.
sorry, auch noch kurz dazu was sagen. Wenn du jetzt fragst, wer von euch ist investiert, das ist ja auch, ich sage mal, natürlich eine Momentaufnahme. Ne? Ich kann ja heute Bitcoin gekauft haben und morgen wieder verkaufen. Ne? Dann bin ich jetzt, während du die Frage stellst, natürlich investiert. Aber ich denke, für jeden, der auch langfristig jetzt investiert sein möchte oder langfristig generell an den Märkten investiert, ist es ja sinnvoll, dass man auch einen gewissen Prozentsatz in Bitcoin oder in Kryptowährung hat. Ne? Also das Portfolio diversifiziert in Aktien, in Optionen, in Fonds oder wie auch immer. Ein bisschen Gold und so, das ist ja das Thema Diversifikation und das gehört Krypto für mich halt auch mit dazu.
Also, ich habe den Bitcoin, das war, glaube ich, mit der beste Trade in meinen letzten Jahren, nämlich bei 16.000 gekauft nach der FTX-Pleite. Ehrlicherweise wollte ich ihn bei 23 kaufen, die Überweisung hat aber noch ein paar Tage gedauert und dann ist er nochmal weiter abgeschmiert. War dann also ein bisschen Glück noch dabei, dass ich fast genau das Tief getroffen habe. Ich behalte den einfach, buy and hold. Aber da finde ich, kann man eigentlich auch ganz gut Börsenwissen mitnehmen. Da funktionieren sogar die Turnaround Tuesdays auch bei Bitcoin, habe ich auch schon gesehen. Also, ich würde da persönlich dann nochmal zuschlagen, wenn wir da die Panikzeichen, wovon wir ja gerade weit weg sind, auch nochmal sehen. Ob wir dann von 200.000 auf 70.000 fallen, ich habe keine Ahnung. Mir ist es ehrlicherweise auch egal. Was ich noch fragen wollte, Andreas, also ich weiß, wie man Bitcoin kauft, ist aber natürlich, jetzt manche werden lachen, aber wenn man es das erste Mal macht, finde ich das nicht so einfach über Binance und Co. Vor allem, wenn man es dann auch auf dem Ledger und sowas zieht. TWS, Kryptowährungen, vielleicht kannst du da mal kurz was sagen, wie man da einfach investieren kann neben den Aktien.
Ja gut, also du kannst ja bei uns bei CapTrader kann man halt in Kryptos investieren über die Produkte, die an der Börse gehandelt sind. Ne? Also sei es jetzt der Bitcoin Future zum Beispiel, ne? Optionen auf Bitcoin oder Optionen auf den Bitcoin Future, dann natürlich die ETFs, die es gibt, ja? Sofern man halt da für den Handel zugelassen ist. Die Handelsberechtigung muss man dann immer beantragen. Das ist alles machbar. Wir haben jetzt keinen Zugang direkt zu irgendeiner Kryptobörse, wo du jetzt, wie du schon gesagt hast, über ein Wallet oder Ledge oder irgendwas investierst. Aber halt alles, was irgendwie über die Börse handelbar ist, geht auch dann bei uns.
Ja. Also, ne, ich weiß, dass jetzt manche lachen, die das die ganze Zeit machen, aber wer jetzt vielleicht irgendwie 80 ist und möchte noch in Bitcoin investieren, also man muss halt auch schon aufpassen, auf welchen Link man klickt und so weiter, weil da will jeder dein Bitcoin haben und wenn man vielleicht was Offizielles an der Börse nimmt, ist man da besser aufgehoben. Frank in der Trading GmbH und Krypto, das einfachste Aktien kaufen wahrscheinlich, MicroStrategy.
Ja, also macht Sinn. Alles andere ist ganz regulär besteuert. Also sprich auch unabhängig von irgendwelchen Haltefristen zahlt man halt, wenn man Optionen, Futures, was auch immer handelt, halt die 30%. Aktien halt, ja, quasi fast nichts. Aber die Anmerkung, dass es in der Politik Ideen gibt, diese Jahresfrist für die steuerfreie Veräußerung von Kryptowährungen ja, zu kippen. Also dass zukünftig quasi alle Gewinne versteuert werden sollen, unabhängig davon, wie lange die Haltefrist ist. Also das ist gerade in Planung und das könnte ich mir vorstellen, wird sogar schneller umgesetzt als ja, die Verlustverrechnungsbeschränkung wieder aufzuheben.
Da gab es auch ein wegen Bitcoin auch Verbot. Helft mir, wie heißt der YouTuber? Professor, Doktor, längere Haare, ihr kennt den?
Ja,
Riek. Genau, Riek. Ja. Der hat ein super Video mal hochgeladen, kann ich auch nochmal gerne verlinken, über Bitcoin-Verbot. Also technisch kann man es natürlich nicht verbieten, aber da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten, Bitcoin wirklich praktisch dann zu verbieten. Durch Umsatzsteuerpflicht, durch Börsen verbieten. Und was bringt es dir natürlich, wenn du das nicht mehr hast, außer wenn du damit keine Drogen kaufen kannst, also dann ist es natürlich auch sinnlos. Also ich glaube, das unterschätzt man, was für Möglichkeiten die Regierung da im Zweifel hätte. Aber das Einfachste ist wahrscheinlich, ist es steuerpflichtig zu machen.
Ja, oder an die Infrastruktur anzugehen. Ja, also brauchst ja nur die Mobilfunkanbieter
ja, also
in Regress nehmen. Also, dann, also zumindest wird es dann alles sehr, sehr kompliziert. Ich meine, am Ende, klar, kannst du immer noch mit dem Ledger selber bezahlen und irgendwo anklemmen und irgendwas auf einen anderen Ledger übertragen. Aber
ja.
Dann ist natürlich diese Idee weg des grenzenlosen Transfers.
Also
also kann man natürlich die Leute quälen, ja.
Also er hat echt 7, 8 Theorien aufgestellt, das war echt sehr gut und ganz viel war halt auch die Steuer oder halt die Kryptobörsen verbieten oder KYC gibt es ja eh schon. Also das auch an alle, ne? Bitcoin ist nicht anonym, ist pseudonym. Das ist ja schon ein großer Unterschied. Und da muss man sich schon sehr schlau anstellen, technisch, glaube ich, dass das nicht komplett nicht rückverfolgbar ist. Gut, dann kommen noch so ein bisschen Dividendenaktien. Luis hat es am Anfang schon angesprochen. REITs stehen jetzt nicht gerade am Allzeithoch. Der ein oder andere Dividenden-Champion oder King, wie auch immer, auch nicht. Ich glaube, den Ball spiele ich direkt zu Luis. REITs. Schlagst du zu? Hast du zugeschlagen? Die sind gerade ja schön günstig bewertet. Jetzt finde ich vielleicht so gleich zum Herbst, aber im Vergleich zu den letzten Jahren.
Ja, das ist korrekt. Wobei auch hier ganz streng nach Regelwerk, das heißt ausbalanciertes Depot mit festen Größen, das heißt festen Größen, also bestimmten linken, rechten Grenzen, was das Volumen angeht. Und dementsprechend wird dann bei Rebalancierungstermin dann zugekauft. Das war jetzt natürlich im Bereich der börsennotierten Immobilienwerte durchaus der Fall. Hier muss man sagen, leidet der ganze Sektor ein Stück weit auch wie Infrastrukturanbieter, die eben hohe Fixkostenblöcke haben durch ihre Anlagevermögen, leiden eben aufgrund der Zinswende, das hat man auch sehr schön gesehen, ab 2022, wo es dann eben losging mit dem Zinssteigerungszyklus, dass im Prinzip im selben Takt dann die Titel gefallen sind. Und das hat eben damit zu tun, unter anderem, dass die Refinanzierungskosten deutlich steigen, die Refinanzierungskosten wiederum oder Allgemeinfinanzierungskosten, die eben ein wichtiger Kostenfaktor bei Immobiliengesellschaften, aber auch bei Infrastrukturgesellschaften darstellen. Und wobei das vielleicht auch noch nicht der ganz entscheidende Faktor ist, sondern für einige Titel kam dann natürlich noch als Genickbruch oder potenzieller Genickbruch hinzu, die entsprechenden Fristen, zu denen bestehende Verbindlichkeiten auslaufen und dann neu umgeschuldet werden muss. Und wenn das natürlich sehr, sehr große Blöcke sind, die ja auf einen Schlag fällig werden und refinanziert werden müssen, dann reißt das natürlich eine Riesenlücke. Und hier trennt sich natürlich so ein bisschen die Spreu vom Weizen bei den Einzelwerten. Es gibt sehr weitreichendes Management oder weitsichtiges Management bei einem einen oder anderen Titel. Die haben eben diese Niedrigzinsphase genutzt, um sich sehr langfristig mit Liquidität einzudecken, an dementsprechend Fristen jenseits 2030. Die sind natürlich dann nicht so davon betroffen, betriebswirtschaftlich gesehen, wie denen, die auf kurze Frist finanziert haben. Das heißt, hier kriegen wir tatsächlich das ganze, wir sagen ja, potenzielle Schuldenproblematik, die wir ja auch bei manchen Haushalten sehen, beziehungsweise auch öffentlichen Haushalten, ist hier im Prinzip genauso. Ja, und das hat eben die Kurse deutlich nach unten geprügelt. Allerdings, wie so häufig auch zu sehen, als sippenhaft hier ist der ganze Sektor genommen worden. Das heißt auch durchaus, der eine oder andere sehr gut geführte Real Estate Investment Trust ist ja auch mit runtergegangen, obwohl betriebswirtschaftlich vielleicht gar nicht die Zahlen so viel schlechter waren als jetzt zuvor.
Frank, dein Lieblingsthema, Steuer und REITs?
Sage ich nichts so. Nein, also ist ja wirklich komplex, weil ja, die Tücke steckt im Detail. So ein bisschen Investmentsteuergesetz. Also das ist Wahnsinn, finde ich immer, wie komplex manche Sachen gemacht werden können von Leuten, die gefühlt nicht so tief im Thema stehen, um es mal so nett auszudrücken. Und das Schlimme ist, dass es ja dann auch nicht korrekt umgesetzt werden kann oder umgesetzt wird in der Regel. Ja. Ja.
Ja, also ich weiß noch, unser Gespräch, wo wir diskutiert haben, ob ein US-REIT eine Aktie ist oder nicht. Beim deutschen REIT kam ja auf ein Ergebnis, beim US-REIT auch, aber man hätte es auch anders sagen können. Und du kennst ja auch.
Das ist ja das Schlimme. Ja. Also es gibt leider nicht schwarz und weiß. Ja, ich frage jemanden nach dem Sinn dahinter, warum ist das so komplex? Was will man damit bezwecken? Ja, warum sagt man nicht, ein REIT ist 1:1 wie ein ETF oder wie eine Aktie zu behandeln? Fertig. Ja, da gibt es schon Regeln, die klar sind. Nee, wir müssen ja wieder, ist es jetzt ein sonstiger ETF oder ist es, ach, ja, ist ein komplexes Thema.
Und im Einzelfall fast schon zu prüfen, ne?
Ja, würde ich so sagen. Weil dann geht es ja auch, also gut, die REITs sind ja auch an sehr starke Regulatorien geknüpft, wo halt, ja, eigentlich klar ist, was es ist, aber ich muss eigentlich immer zu jedem Stichtag prüfen, ist die Voraussetzung, dass es ein REIT ist, noch gegeben.
Ja, ja. Und in der GmbH muss man halt schon noch erwähnen, dass ein REIT im Normalfall vielleicht keine Aktie ist. Und deswegen halt auch nicht diese 1, irgendwas Prozent Steuer begünstigt ist.
Ja, obwohl es von IBIA als Aktie ausgewiesen wird, aber es ist letztendlich keine Aktie.
Ja gut, IBIA ist es ja egal.
IBIA ist das egal, ja. Nach amerikanischem Recht mag das alles auch so sein, aber nach deutschem Recht halt nicht. Genau.
Andreas, wir hatten auch in der Community 2, 3 Fragen, sogar an dich. Erstens, die fand ich ganz schön, kostet bei CapTrader eine Dividendenzahlung was?
Nein.
Ja, fand ich auch gut. Ich habe erstmal gewusst, dadurch, dass es bei manchen Brokern etwas kostet, $10, weil du 4 Dollar Gebühren bekommst, hat mir jemand zugeschickt, fand ich auch gut. Und kostet eine Optionsausübung etwas.
Das kostet auch nichts.
Ja, genau. Also die zwei Fragen waren explizit an dich gerichtet. Beides mal, ja, konntest du ja harmlos beantworten. Gut, ein kleines Thema habe ich noch mit Dividendenaktien. Tabakwerte, auch wieder ein Part für Louis. Andreas, vielleicht kannst du was dazu sagen. British American Tobacco ist ja problemlos in, also ich weiß es ja, nur für alle, in London handelbar bei euch. Ja.
Also natürlich, wir haben ja einen weltweiten Zugang, ne, zu ja, fast allen Börsen und natürlich kann man dann auch in London diese Werte kaufen.
Wichtig ist dann halt, wenn ihr das dann kauft, dann habt ihr vermutlich keine britische Pfund auf dem Konto gehabt und seid ihr dann short.
Genau, das muss man halt beachten, ne? Also bei jedem Kauf, egal ob ich jetzt Nestlé in der Schweiz kaufe oder irgendeine Lachsfarm in Norwegen, ne, die dann in norwegischen Kronen halt dann natürlich notieren. Dass man, wenn man diese Währung nicht auf dem Konto hat, dass man sich die Währung im Prinzip leiht, ne? Also man verkauft dann Euro oder was auch immer die Basiswährung ist, und erhält dann dafür die norwegischen Kronen und ja, die sind dann mit einem kleinen Minuszeichen ersichtlich. Ja, als ja, Short-Position will ich nicht sagen, aber ja, im Prinzip ist es eine Short-Position, weil man sich die leiht. Dafür fallen dann auch Zinsen an. Ja, das sind alles Punkte, die muss man natürlich wissen, wenn man das macht, ne? Also man hat da gleichzeitig ein Multi-Währungskonto bei uns und kann genauso auch mit den Währungen natürlich spekulieren oder sich hedgen. Ja, aber was man dann mit den Währungen macht, entscheidet natürlich der Trader selber. Zu wissen ist, dass die Möglichkeiten bestehen und ja, und dass man diese Möglichkeiten natürlich auch kennt.
Nebengeschichte, vor kurzem hatten wir einen Kunden, hohes sechsstelliges Depot, Daytrading, habe ich festgestellt, er macht es in verzögerten Daten. Also es war Pfennigfuchser, die 20 Dollar wollte er nicht bezahlen, aber das fand ich auch recht gut, dass er dann wirklich das Daytrading in Minutenchart mit 15 Minuten verzögert gemacht hat. Also ja, kann man auch mal machen. So, Luis, ich werfe es kurz zu dir, Tabakaktien.
Habe selber BAT im Bestand, hat jetzt natürlich im letzten Jahr keine so rechte Freude gemacht. Bei Tabakwerten allgemein, klar, ist ein weltweites Oligopol und letztendlich ein sterbender Riese. Aber auch mit sterbenden Riesen kann man ja durchaus noch Geld verdienen. Ich glaube tatsächlich, die erfolgreichste Aktie des 20. Jahrhunderts war ja sogar Philip Morris, also das ist ein Tabakwert. Und ja, als Konsumwert habe ich eben als Beimischung mit im Portfolio und halt, ja, Dividendenzahler. Jetzt hatten sie die Abschreibung auf den Firmenwert. Ist ja durchaus auch vernünftig und vor den großen Tabakwerten finde ich persönlich BRT auch finanziell noch mit am solidesten aufgestellt. Und das war dann auch letztendlich die Entscheidung für mich, die ins Depot zu holen. Das ist jetzt eigentlich schon länger her. Und ach ja, noch ein Hinweis: Handelsplatz Großbritannien. Wer sich den Titel über Optionen andienen lassen möchte, gibt es ja auch den einen oder anderen, die das machen. Bei britischen Aktien bitte daran denken, die sind in Pence notiert und nicht in Pfund und eben Verhältnis 1 zu 1000 in der Regel, also genau gucken und nicht 1 zu 100 wie bei amerikanischen Aktien.
Auch bei Schweizer guckt das ist auch nicht immer so. Ich glaube, bei Nestlé ist es, aber Emmi und Geberit sind die, glaube ich, mal 10. Also da kannst du auch unterscheiden. Guter Hinweis. Aber du hast in USA gekauft. Oder hast du es auch in England? Sorry, man hört dich gerade nicht. Man hat dich gerade nicht gehört.
In
Ja,
Großbritannien.
okay. Ja, ich auch.
Ja.
Ja. Frank, hast du die Quellensteuer von Großbritannien im Kopf? Also ich meine, sie ist null.
Null,
Ja.
null. Genau.
Also.
Also da kann man die Dividende wirklich brutto für netto behalten und bekommt nicht, wie es in der USA zum Beispiel ist, den Abzug. So.
Eine kleine Ergänzung dazu gilt nicht für Real Estate Investment Trusts, weil das nach britischem Recht keine Dividendeneinkünfte sind, sondern Mieteinkünfte. Und da ist eine
Ja.
Quellensteuer von 20%. Nicht, dass sich die Leute wundern.
Danke mal für deine Ergänzung, Luis. Wirklich sehr gut.
Frank, kannst du eigentlich mal kurz
Weit geprüft.
ein paar Länder aufzählen, wo es gar nicht geht mit der Quellensteuer und wo es gut ist?
das ist, jedes Land ist unterschiedlich. Teilweise ändert sich das auch jahresübergreifend. Die Schweiz ist immer ja, sehr teuer, letzten Endes. Einfach Amerika, gut, England. So, damit habe ich eigentlich jetzt schon aus meiner Sicht auch die wichtigsten genannt, die am häufigsten auch von den Mandanten genutzt werden. Also ich sage mal, 90-95% wird ja investiert in Amerika. Dann vielleicht noch Deutschland, die Besonderheit. Da wird natürlich auch Quellensteuer einbehalten, wenn ich eine Dividendenausschüttung habe. Aber hier fordert das Finanzamt zu Recht, weil es in der Richtlinie so steht, eine Steuerbescheinigung. So, da kann ich nicht den IB-Auszug hinschicken, sagen, so, bitte, hier ist mein Reporting, da siehst du das doch, für deutsche Dividenden und einbehaltene Quellensteuer, um die angerechnet zu bekommen, muss ich eine Bescheinigung einreichen, die mir IB nur auf Anfrage oder nur wenn ich den Auftrag erteile, zur Verfügung stellt und die, das wird Andreas besser sagen können, ich meine mit 20 Euro, 10 Euro, 30 Euro pro Zeile berechnet wird. Also da aufpassen, das muss man wissen. Ansonsten, ich empfehle immer, macht es euch so einfach wie möglich, amerikanische Aktien, englische Aktien. Wer halt die Schweiz mag, soll das machen, aber
ja. Ja, aber die genauen Kosten habe ich jetzt auch nicht im Kopf auswendig.
Kann man auf der Webseite ja nachlesen.
Genau, muss man nochmal nachschauen.
Was ich auch weiß, was gar nicht geht, da gibt es halt eine beliebte Dividendenaktie in Frankreich. Hm. Also das kann man vergessen. Und Italien weiß ich auch, dass man es vergessen kann. Gibt ja, glaube ich, auch die Ferrari-Aktie in Italien. Ich weiß es gar nicht. Also RACE ist ja das Kürzel für RACE. Ja, für US-Aktie, das ist ja kein was anderes. Ja, aber Frankreich, LVMH, also ich habe es von vielen Kunden, die haben das probiert und Jahre später gibt es da nichts. Also die schmeißen, glaube ich, den Brief in den Müll.
Ja. Singapur wäre noch ein Geheimtipp für quellensteuerfreie Dividenden. Die haben nämlich auch britisches Recht, übrigens genauso wie Hongkong. Hongkong habe ich aber halt das Thema China im Nacken. Muss man sich halt überlegen, ob man das möchte. Allerdings, wenn ich Hongkong-Aktien kaufe, kaufe ich auch richtige Aktien und nicht so diese Pseudo-Aktien wie in China. Das geht auch. Und bei den USA, das kommt natürlich auch darauf an, den richtigen Broker zu haben. Bei CapTrade ist natürlich kein Problem, aber manche Broker stellen ja auch nicht unbedingt gleich am Anfang dieses W8-Ben-Formular zur Verfügung. Wenn ich das nicht ausfülle, dann wird es in den USA richtig teuer. Also das auch nur als Tipp. Das ist bei CapTrade gleich bei den Kontoeröffnungsunterlagen mit dabei. Und dadurch reduziere ich die Steuer, ich glaube von 35% oder 30%, die Quellensteuer auf 15%, ne, mhm, bei den USA. Das wiederum auch voll anrechenbar auf die Abgeltungssteuer. Und das macht aber nicht jeder Broker automatisch. Also da wirklich ja, Augen auf bei der Brokerwahl.
Den Hang Seng kann ich übrigens auch in den Optionshandel ganz gut empfehlen. Hat auch immer gut funktioniert, auch liquide, gebührentechnisch auch gut, genauso wie der Nikkei. Und in Korea habe ich auch schon gehandelt. Weiß nicht, ob du, Luis, machst du sowas?
Nein, in Fernost bin ich optionsmäßig gar nicht unterwegs.
Ja, also Nikkei, dann den K200 heißt er, glaube ich, Südkorea ist ganz gut und Hang Seng. Also gerade für so Indexstrategien. Ja, kann man ja auch alles bei CapTrader handeln. Aber da auch wieder aufpassen, ne? Ist halt Hongkong, Dollar, Long, Short, Gebühren sind alles relativ human, auch die Marktdaten sind human, aber müsst ihr immer die fremde Währung auf dem Schirm haben und logischerweise auch die anderen Börsenöffnungszeiten.
Ja, das ist halt, ich sag mal, wie mit allem, ne? Du musst halt wissen, was du tust, ne? Du musst die Produkte verstehen, du musst die Märkte verstehen, du musst die Risiken kennen. Also wenn wir hier über Kryptos reden, über Optionen, klar, du musst die Produkte kennen, ne? Und deswegen, klar, arbeiten wir auch mit euch zusammen, mit guten Coaches, mit guten Leuten, die regelmäßig mit uns Webinare machen, die dann halt auch Wissen verbreiten, weil das ist das A und O. Wenn du unwissend oder du hörst jetzt hier den Podcast oder siehst das YouTube-Video und denkst, oh, hier die Experten, die handeln ja alle Optionen oder Kryptos, mache ich jetzt auch morgen. Ja, so einfach ist es natürlich nicht, ne? Also deswegen, bei allen Chancen, die es natürlich an den Märkten gibt, ne, das ist natürlich auch unsere Pflicht und auch, ich halte es ja auch ganz klar für sinnvoll, immer wieder auf die Risiken hinzuweisen, weil die bestehen nun mal, ne, und wir haben sie auch schon angesprochen, du hast 2018 angesprochen, was auch teilweise an den Märkten passieren kann, das ist also doch nochmal sehr, sehr wichtig und natürlich gibt es auch Währungsrisiken, ne, jetzt wo wir gerade über die verschiedenen Währungen oder Märkte, Länder gesprochen haben.
Andreas, ich glaube, das war fast schon das perfekte Schlusswort für die Folge. Hast es gerade schön abgerundet. Also danke an alle, die dabei waren von euch. Wer jetzt das YouTube-Video anschaut, kann gerne in die Kommentare Gästewünsche, Themenvorschläge schreiben. Wir nehmen auch relativ zeitnah die nächste Folge auf. Ich glaube, relativ auch mit der gleichen Besetzung. Hab aber auch noch vor, dass da der ein oder andere noch dazu kommt, aber gerne Themenwünsche. Wir haben ja heute ein bisschen allgemeines Blabla gemacht, aber wir können ja gerne mal ein Thema raussuchen. Ich glaube sogar, dass das Steuerthema mal ganz cool wäre. Dass man, ne, Frank? Freust dich
Ja,
drauf?
vielleicht können wir ja den Anwalt nochmal dazu nehmen.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Ja, also das ist so speziell mittlerweile, dass ja, man braucht immer, wie beim Coaches, man braucht Spezialisten. Und wie der Andreas das gesagt hat, nicht, ich kaufe mir ein Buch, Börse für Anfänger und dann denke ich, jetzt bin ich total gut ausgestattet mit Wissen, los geht's. Es ist halt sehr speziell, aber mit den richtigen Leuten kann man ganz andere Ergebnisse erzielen, als wenn man, ich sag mal, glücksrittermäßig unterwegs ist.
Genau. Luis, ich gebe dir auch noch kurz das Schlusswort. Wenn Andreas und Frank gerade schon.
Es war so schön und elegant, da habe ich nichts weiter hinzuzufügen.
Perfekt. Gut, also die ganzen Links von Capturator Luis, Frank und Co. packen wir euch irgendwo in die Spotify, was weiß ich, YouTube-Infobox. Ansonsten, wie gesagt, gerne Themenvorschläge, Gästewünsche in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir werden das jetzt ab und zu mal so machen, aber Verbesserungsvorschläge nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne an. Ansonsten gerne Daumen hoch. Bei Spotify gibt es, glaube ich, keinen Daumen. 5 Sterne folgen, was auch immer, teilen. Und dann sehen wir uns in einer nächsten Folge. Bis dahin, passt auf euer Geld auf. Ciao, ciao.